Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverteidigungsministerium plant Milliardeninvestitionen, um die Bundeswehr besser auszustatten. Auf einer Liste, die unserem Hauptstadtstudio vorliegt, stehen 18 Rüstungsprojekte. Was davon tatsächlich bestellt wird, entscheidet sich erst in den Haushaltsberatungen. Waffenfähige Drohnen sollen als Übergangslösung vom israelischen Hersteller geleast werden, bis eine europäische Drohne entwickelt ist. Ob sie mit Waffen bestückt werden, soll der Bundestag entscheiden.
Es dreht sich nichts, der Vogel rollt auch nicht und er fliegt erst recht nicht. So kennt die Bundeswehr das Transportflugzeug A400M. Nur eines von vielen Beispielen fehlender, maroder oder schlicht kaputter Ausrüstung. Jetzt hofft die Verteidigungsministerin auf eine Art Befreiungsschlag. Milliardenschwere Großaufträge sollen noch dieses Jahr erteilt werden. Die Grünen vermuten dahinter Gedanken.
Dass diese Liste jetzt die Öffentlichkeit erreicht, ist für mich eher ein Zeichen, dass da Haushaltsverhandlungen innerhalb der Großen Koalition anstehen und Ursula von der Leyen noch weiteres zusätzliches Geld möchte.
Die Liste gibt es nämlich schon seit Februar. Darauf stehen 18 Posten von der Rettungsweste bis zum Rettungshubschrauber, aber auch Raketenwerfer und ein Leasingvertrag für die israelische Drohne Heron TP. Sie wird benötigt, weil eine europäische Drohne erst noch entwickelt wird. Die Linke lehnt den Auftrag grundsätzlich ab.
Leasingverträge für Kampfdrohnen sind Leasingverträge für das Töten mit Fernbedienung. Ich finde das bestürzend.
Ministerin von der Leyen kommentiert die Wunschliste beim Empfang ihres Amtskollegen aus Österreich nicht. Sie möchte die Bundeswehr zügig auf einen modernen Stand bringen. Darum will die Union die Beschaffungsprozesse verkürzen.
Wenn der militärische Bedarf festgestellt wird, dann brauchen wir nicht 4 Jahre Ausschreibungsmodalitäten, sondern dann muss es gewährleistet werden, dass das Gerät auch bei der Truppe ankommt.
Unkomplizierteres Ausschreiben soll dafür sorgen, dass schneller neues Gerät kommt. Die Bundesregierung steht international unter Druck, weil sie das sogenannte 2%-Ziel der NATO nicht erfüllt, wonach sie 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben soll. Mit den neuen Großaufträgen will Ministerin von der Leyen nicht nur die Truppe, sondern auch die internationalen Partner besänftigen. Frei nach dem Motto, wenn Deutschland schon das 2%-Ziel nicht erreicht, dann sollen zumindest die weltweiten Einsätze der Bundeswehr möglichst optimal ausgestattet sein.
Der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam und ein weiterer Islamist sind in einem Prozess in Belgien zu jeweils 20 Jahren Haft verurteilt worden. Beide wurden des versuchten Mordes schuldig gesprochen, weil sie bei einer Razzia Polizisten durch Schüsse verletzt hatten. Für die Anschläge in Paris mit 130 Toten im Jahr 2015 wird sich Abdeslam in einem weiteren Verfahren in Frankreich verantworten müssen.
Die Anklagebank blieb leer. Die Angeklagten wollten zur Urteilsbegründung nicht erscheinen, nach belgischem Recht durchaus möglich. 2 Stunden lang erläuterten die Richter detailliert, warum sie Abdeslam und seinen Komplizen Ayari zur maximalen Strafe verurteilen, 20 Jahre Haft wegen versuchten Mordes sowie illegalen Waffenbesitzes. Für die Polizisten ist das Urteil die Anerkennung der Justiz, dass sie jeden Tag einen sehr gefährlichen Job machen. Im Prozess ging es allein um die Umstände einer Hausdurchsuchung im Brüsseler Stadtteil Forêt. März 2016, Abdeslam und Ayari eröffnen das Feuer und verletzen 4 Polizisten. Fotos der Wohnung, veröffentlicht vom flämischen Fernsehen. Mit Schnellfeuergewehren schießen die beiden 34 Mal auf die Polizisten, können entkommen, werden aber 3 Tage später gefasst. Abdeslam wohnte in Brüssel, ist aber französischer Staatsbürger und gilt als der einzige überlebende, mutmaßliche Attentäter der Anschläge in Paris im November 2015 mit 130 Toten. Zurzeit sitzt er in Frankreich in Haft. Im Moment wünscht sich Frankreich natürlich, dass der Angeklagte auf französischem Territorium bleibt, bis der Prozess über die Attentate in Paris stattgefunden hat. Wo Abdeslam seine möglichen Strafen verbüßt, soll danach zwischen französischen und belgischen Behörden geklärt werden.
Armeniens Regierungschef Sargsyan ist nach tagelangen Massenprotesten gegen ihn zurückgetreten. 10 Jahre lang war Sargsyan Präsident des Landes, doch statt seine Macht abzugeben, wechselte er vorige Woche ins Amt des Ministerpräsidenten mit ausgeweiteten Befugnissen. Armenien liegt im südlichen Kaukasus und hat etwa 3 Millionen Einwohner. Mit den Nachbarn Türkei und Aserbaidschan gibt es Streit, auch wegen des Konflikts um die Region Bergkarabach. Vor allem junge Armenier kritisieren die schlechte wirtschaftliche Lage im Land.
Sie feiern ausgiebig den Rücktritt des ehemaligen Premierministers Serzh Sargsyan. Nach 11-tägigen Protesten beugte sich der starke Mann Armeniens heute dem Druck der Straße. Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft hatten sie ihm vorgeworfen. Auch die Soldaten schlossen sich den Demonstranten an. Und er ist ihr Held, Oppositionsführer Nikol Paschinyan. Er hatte den Rücktritt des ehemaligen Premierministers gefordert, wurde dafür festgenommen und heute wieder freigelassen. Bis heute Mittag waren vor allem junge Leute, vornehmlich Studenten, durch die Straßen von Jerewan gezogen. Serzh muss weg, hatten die Demonstranten tagelang gerufen. Die Polizei war hart gegen sie vorgegangen. Nach 2 Amtszeiten als Präsident hatte der von Moskau unterstützte Sargsyan laut Verfassung nicht noch einmal kandidieren können. Daraufhin ließ er sich als Premierminister wählen und seine Befugnisse ausweiten. Viele machen ihn für die Armut und die grassierende Korruption im Land verantwortlich. Ich glaube, junge Armenier haben endlich begriffen, dass es an der Zeit ist, Stopp zu sagen zu jeder Form von Ungerechtigkeit und dass sie ein Recht darauf haben, in Würde gut zu leben, in dem Land, das uns allen gehört. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik des früheren Präsidenten waren nicht beliebt im Land. Diese Ablehnung ist seit Jahren immer stärker geworden und hat sich jetzt entladen und zeigt uns, wie unzufrieden die Menschen sind. Doch heute überwiegt die Freude. Nach tagelangen Protesten feiern sie nun gemeinsam den unerwarteten Rücktritt des armenischen Machthabers.
Nach tagelangen Protesten hat Nicaraguas Präsident Ortega die Pläne für seine umstrittene Sozialreform zurückgenommen. Er hoffe nun auf einen Dialog, sagte er im Fernsehen. Geplant war die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bei gleichzeitiger Kürzung der Renten. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften waren in den vergangenen Tagen nach Angaben von Menschenrechtsgruppen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen.
Auf der griechischen Insel Lesbos sind bei gewalttätigen Protesten in der vergangenen Nacht mindestens 10 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, demonstrierten Anhänger einer rechtsextremen Gruppe auf einem Platz, den hunderte Flüchtlinge zuvor besetzt hatten. Diese protestierten unter anderem gegen die überfüllten Camps, in denen sie leben. Rechte Demonstranten bewarfen sie nach Polizeiangaben mit Flaschen und Feuerwerkskörpern. Mehr als 100 Personen seien festgenommen worden.
Der türkische Außenminister Çavuşoğlu wird Ende Mai eine Rede beim 25. Gedenktag des Brandanschlages von Solingen halten. Dort waren damals 5 türkische Frauen und Mädchen umgekommen. Politiker von Grünen und Linken äußerten die Befürchtung, Çavuşoğlu könnte den Auftritt 4 Wochen vor den Wahlen in der Türkei dazu missbrauchen, Werbung für seine Partei zu machen. Außenminister Maas erklärte dagegen, die Rede falle für ihn nicht unter Wahlkampf. Vertreter aus Kakaoanbauländern haben Europa und die USA zu mehr Engagement für bessere Lebensbedingungen der Bauern aufgefordert. Auf einer internationalen Konferenz in Berlin prangerten sie Ungerechtigkeit auf dem Weltmarkt an. So würden selbst Nachhaltigkeitssiegel den Bauern nur bedingt helfen.
Harte Kinderarbeit für süße Schokoriegel. In Westafrika trauriger Alltag auf vielen Kakaoplantagen. Der Weltmarktpreis sei zu niedrig für ein menschenwürdiges Leben. Das beklagen die Anbauländer auf der Weltkakaokonferenz in Berlin. Wenn von den mehr als 100 Milliarden Dollar, die mit Schokolade jährlich weltweit umgesetzt werden, nur 6%, also 6 Milliarden Dollar in den kakaoproduzierenden Ländern bleiben, können wir nicht von einem nachhaltigen Kakaosektor sprechen. Für Nachhaltigkeit beim Kakao stehen verschiedene Siegel, hier die bekanntesten. Sie haben unterschiedlich strenge Umweltstandards, Sozial- und Transparenzstandards. Nur zum Teil garantieren sie einen Mindestpreis für Rohware, so etwa Fairtrade. Doch selbst der reiche längst nicht zum Leben, rechnen Aktivisten vor. Sie fordern:
Das Einkommen der Bauern in der Elfenbeinküste müsste sich verdreifachen, um existenzsichernd zu sein. Wir fordern die Schokoladenindustrie auf, sie muss den Bauern endlich höhere Preise garantieren.
Bislang setzt Deutschland auf Freiwilligkeit. Bereits 55% des in Deutschland verwendeten Kakaos werden nachhaltig produziert. Selbst die Bundeslandwirtschaftsministerin betont:
Dieser Kakao wurde entweder nach international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards produziert oder nach einem vergleichbaren Verfahren. Und es gibt in der Tat keine gesetzlichen Standards bisher dazu.
Auf europäischer Ebene will sich die Bundesregierung für klare gesetzliche Standards einsetzen und dafür, dass sie vor Ort kontrolliert werden.
Die Hannover Messe hat mit dem traditionellen Rundgang von Bundeskanzlerin Merkel begonnen. Im Mittelpunkt der weltgrößten Industrieschau stehen selbstlernende Roboter, in Echtzeit ferngesteuerte Produktion sowie E-Mobilität. Mehr als 5000 Aussteller aus 75 Ländern zeigen ihre neuesten Entwicklungen. Gastland ist in diesem Jahr Mexiko.
Die Kanzlerin ist eher bekannt für Langlaufaktivitäten im Winterurlaub. Siemens-Chef Käser schenkt ihr einen Sportschuh und umreißt mit knappen Sätzen die Vorteile der Industrie 4.0.
Dieser Schuh ist 3D gedruckt in der Sohle. Er kann innerhalb von Tagen, wenn nicht Stunden, für Sie individuell gemacht werden.
Unternehmen können gezielt produzieren und so viel Geld sparen, lernen Merkel und Mexikos Präsident Peña Nieto auf ihrem Rundgang über die Hannover Messe. Die vernetzte, intelligente Fabrik von morgen beschert Kostenvorteile von bis zu 30%.
Sie kann sich permanent auf eine neue Auftragslage einstellen und damit höchst effizient produzieren. Und im Grunde genommen, was morgens reinkommt, kann abends beim Kunden schon ankommen. Und er kann morgens entscheiden, der Kunde, was er gerne hätte. Und das kann abends auch schon produziert sein.
Menschen werden dabei für viele Produktionsschritte nicht mehr benötigt. In der Industrie 4.0 übernehmen Roboter die Arbeit präziser, als der Mensch es kann. Arbeitsplätze seien deswegen aber nicht in Gefahr, solange die Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit den neuen Möglichkeiten Schritt hielten.
Wir sind Ideengeber. Wir haben eine fantastisch ausgebildete Facharbeiterschaft, die man in anderen Ländern nicht findet. Und damit auch eine tolle Brücke zwischen Wissen und Handwerk.
Viele Unternehmen wollen oder müssen jetzt in moderne, intelligente Fabriken investieren. Die Hannover Messe soll dazu Anreize liefern.
ARD und ZDF haben heute ihre Pläne für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vorgestellt. Experten für die Spielanalysen im Ersten sind U21-Trainer Stefan Kunz, Thomas Hitzelsberger und Ex-Stuttgart-Coach Hannes Wolf. Für das neue Format Weltmeister im Gespräch konnte die ARD Philipp Lahm gewinnen.
Vor 4 Jahren in Rio war es Philipp Lahm, der den WM-Pokal als Erster in die Hände bekam. In Russland wird der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft das Team der ARD unterstützen.
Ich kann in manchen Situationen sagen, wie der Trainer da dann vielleicht oder wieso er eine bestimmte Aufstellung wählt, weil ich eben jahrelang mit ihm zusammengearbeitet habe. Genauso als Spieler. Ich habe mit Thomas Müller ewig lang zusammengespielt. Deswegen, ich glaube, das wird ganz schön. Also ich freue mich drauf.
In Hamburg wurden heute die Moderatoren und weitere Experten für die Weltmeisterschaft vorgestellt, darunter auch Hannes Wolf, der Ex-Stuttgart-Coach, unterstützt von Stefan Kunz und Thomas Hitzelsberger. Das Erste sendet gemeinsam mit dem ZDF aus Baden-Baden. Die Reporter werden live vor Ort aus den WM-Stadien kommentieren.
Ich denke, dass wir, was den Sport angeht, ein ganz solides, gutes Turnier erleben werden. Die Stadien werden voll sein, steht jetzt schon fest. Ich fahre mit Vorfreude nach Russland.
Am 14. Juni geht's los im Luschniki-Stadion in Moskau, in dem dann einen Monat später auch das Endspiel stattfindet.
Großbritannien hat einen neuen Prinzen. Herzogin Kate brachte heute Vormittag ihr 3. Kind zur Welt. Noch am Abend zeigte sich Kate mit ihrem Mann William und dem Neugeborenen, bevor sie das Krankenhaus in London verließen. Das Baby wiege 3,8 Kilo, teilte der Kensington-Palast mit. Nur der Name von Nummer 5 in der britischen Thronfolge ist noch geheim. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. April.
Zweigeteiltes Wetter morgen. Der Norden hat es mit Wolken eines Tiefs zu tun. Der Süden profitiert von dem Hoch über den Azoren. In der Nacht im Südosten anfangs noch Gewitter und Schauer. Sonst ist es teilweise klar. Am Morgen kommt an der Nordsee Regen auf. Am Tag ist es in der Südhälfte freundlich, im Norden viele Wolken, zeitweise regnet es. Die Wolken breiten sich bis zu den nördlichen Mittelgebirgen aus. In der Nacht 13 bis 5 Grad, am Tag 10 Grad an der Nordsee, 25 Grad im Breisgau. Am Mittwoch im Norden und in der Mitte unbeständiges Wetter, im Süden ist es überwiegend freundlich. Am Donnerstag wechselhaftes, windiges Schauerwetter mit Gewittern, am Freitag teilweise auch längere freundliche Abschnitte.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Ärztemangel auf dem Land, Streit um zu viele Hausbesuche sowie Unheimliche Macht, künstliche Intelligenz, der neue Roman von Frank Schätzing. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.